auf eine kleine Reise mitnehmen. Und dazu starte ich mit einem Vers. Sprüche 9, Vers 10 heisst es: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Der Spruch soll uns ein bisschen Türen öffnen in ein Thema, und zwar Furcht des Herrn. Es ist ein riesiges Thema, wo sehr grosse Teufel dahinter ist, und wir werden heute Türen ein wenig auftun, dass ein wenig Licht durchscheint. Die Zeit ist relativ knapp, darum motiviert es natürlich umso mehr, dass man dann daheim in Hauskreisen, Kleingruppen, dort sich weiter drin vertiefen. Als erstes grundsätzlich, Furcht ist immer gerade so ein grosses Wort. Viele Leute verbinden Furcht mit so etwas und andere mit so etwas. Es wird mit Angst verbunden. Wie kann das sein, dass jetzt das da heisst, die Angst vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit? Wenn man es mit etwas Negatives verbindet. Aber geht schon mal grundsätzlich zum Klarstellen, es gibt verschiedene Arten von Furcht oder von Angst. Und um das ein bisschen zu veranschaulichen, zwei Beispiele. Wenn ich jetzt, es gibt die Angst, dass ich zum Beispiel Angst habe, wenn es dunkel ist, weil ich mich dann nicht wohlfühle. Es gibt Todesangst, wenn man in eine Situation hineinkommt, wo man übermannt wird. Es gibt zum Beispiel, was haben wir noch? Einsamkeit kann irgendwie eine Angst sein. Angst vor Unfällen, wie auch immer. Aber auf der anderen Seite gibt es nachher noch auch eine gesunde Angst. Und das ist zum Beispiel, ist mir in den Sinn gekommen, wenn wir als Seeländer jetzt, wenn man da sich Zeit nimmt, auf einen Grödelwolf wandert, die Angst, die man verspürt, dass man jetzt eben nicht zu nahe an die Klippe geht, das ist eine positive Angst, weil sie schützt dich vor, vielleicht sogar vor dem Tod, oder? Andersrum, wenn man jetzt zum Beispiel auf Reisen ist, bucht eine Safari in Afrika, wie auch immer, oder in Indonesien, kann man das sicher auch. Dann sieht man die Nilpferde, ein bisschen von weitem, die Leute sind ums Auto um, die Elefanten oder so. Bei vielen Leuten, sage ich jetzt mal, ist da ein gewisser Respekt oder auch Angst drin, dass man eben im Auto bleibt und nicht die Tür auftut und näher geht, probiert ein gutes Foto zu machen. Es gibt zwar auch dort immer wieder Geschichten, wo eben die Angst plötzlich verloren geht und dann endet es oftmals im Tod. Wir sehen grundsätzlich so ein bisschen die zwei verschiedenen Facetten von Angst. Es gibt so ein bisschen kaputtmachende Angst und eine, die auch ein Schutz ist für uns. Und wie sehen wir das in der Bibel irgendwo? Jetzt muss ich halt da ein bisschen blättern, wenn wir die Folie nicht haben. Im 2. Mose, Kapitel 20, ist die Situation folgendermaßen. Mose kommt mit dem Volk Israel, führt sie dort vor den Berg Sinai. Gott sagt Mose, und schau jetzt, ich gebe den Auftrag, tut zwei Tage lang, tut mich heiligen, wäscht mich, am dritten Tag möchte ich mit meiner manifestierten Präsenz, mit meiner Gegenwart euch begegnen. Sie machen genau das, wie es Gott gesagt hat, aufgetragen hat. Nach 3 Tagen passiert es wirklich, dass der Moment kommt. Es heisst, dass wie donnert hat, die Erde bebt, Feuer ist gekommen, also es ist auch abgegangen, wie verrückt dort hier. Und dann lesen wir nachher ab Vers 18: Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg, als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Es sprach zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen folgen. Hier haben wir wieder einen Gegensatz. Wir sehen das Volk, das wirklich in eine Angst kommt, das heisst sogar in eine Todesangst vor der Gegenwart von Gott. Es heisst, dass sie sich eigentlich Gott auftreten, sie sollen sich am Fuß vom Berg, also relativ nahe, oder bevor es raufgeht, dort hier sollen sie sich versammeln. Aber jetzt lesen wir da hier, sie haben Angst bekommen und sie sind von ferne, sie haben sich entfernt vom Berg. Sie haben Mose gesagt: Du, schau, geh hier nur mit ihm reden. Wir wollen da nur nicht zu nahe kommen, sonst müssen wir sterben. Wir sehen Mose, der hier ausdrücklich sagt: Habt keine Angst. Wir sehen hier die negative Form von Angst vor Gott. Habt keine Angst, weil Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, dass seine heilige, richtige Furcht euch sichtbar wird. Aus einem Grund, nämlich, dass wir nicht sündigen, nicht gegen ihn vorgehen in unserem Leben. Im 3. Mose, Kapitel 10, 3, wird noch einmal Bezug auf genau das Erlebnis, auf die Situation genommen. Und zwar ist es so, am Aaron und seine zwei Söhne, sie eigenwillig, haben sie gedacht, so, jetzt gehen wir ins Allerheiligste mit Räucherpfändchen und kommen vor den Gott. Und er heisst, ist Feuer vom Herr ausgekommen und hat sie verzerrt, sie sind gestorben. Und dann sagt der Mose zum Aaron: Das hat der Herr gemeint, als er sprach. Genau dann, wo er gesagt hat: Heiliget mich, wäscht mich, ich komme. Das hat er gemeint: Ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen, und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Wir sehen hier eine Forderung von Gottes Seite her. Er will, in gewissen Übersetzungen ist sogar: Ich muss geheiligt werden. Er hat den Anspruch, dass wenn wir uns nahe zu ihm, wenn wir seine Gegenwart suchen, dass wir ihn heiligen und dass wir ihn verehren mit einer solchen Haltung. Weil wir haben oben die zwei Brüder da gesehen, also die Söhne, wo sie kommen in einer falschen Haltung, und Gott hat einfach ganz krass reagiert und gesagt: Eben genau so nicht. Erinnert mich daran, was ich euch gesagt habe. Was lernen wir jetzt aus dieser kurzen Geschichte? Erstens sagt Mose ganz klar: Wir sollen keine Angst vor Gott haben. Wir müssen uns nicht in ihr Verstecken fürchten. Wie wir sehen, zum Beispiel ist mir in den Sinn gekommen, Adam und Eva, der T.O. Sie haben gemerkt, Gottes Präsenz ist da. Und was haben sie gemacht nach dem Sündenfall? Sie haben sich gefürchtet, heisst, sie haben sich angefangen zu verstecken. Warum muss man sich fürchten vor Gott? Warum versteckt man sich vor Gott? Eigentlich nur, wenn man ihnen etwas zu verheimlichen hat. Wenn man wie nackt ist vor ihm, oder? Wir sehen, er stellt sich ganz klar als heilig dar. Und wenn wir kommen mit einem Schmutz, mit einer falschen Einstellung vom Herz vor ihn, dann wird er seine manifestierte Präsenz sicher nicht offenbaren. Wir sehen als zweitens die Forderung von Gott, dass er als heilig erachtet wird und geehrt wird. Und das ist so ein wichtiger Teil zum Thema Gottesfurcht. Ihre Hoffnung für alle zum Beispiel wird das Wörtchen gerne übersetzt mit Ehrfurcht. Wir sehen sowieso durch die ganze Bibel verschiedene Ausdrücke von diesem Wörtchen. Zum Beispiel Gottesfurcht, Furcht Gottes oder eben Ehrfurcht. Und um so vielleicht ein Geschmäckchen zu bekommen, habe ich da ein Beispiel vorbereitet. Das hier ist ein Glasfläschchen. mit Sang drinnen. Das hier sind ungefähr ausgerechnet 1 Million Sangkörnchen da drinnen. 200 Gramm. Psalm 139 sagt quasi aus, oh, wie gross sind deine Gedanken, die du über mich hast, wie zahlreich sind sie, zahlreicher als der Sang auf dieser Welt, wo Gott über, es heisst, sie einzahl über mich hat, über dich hat, über dich hat. Jetzt haben wir hier das, die Million da. Es gibt noch viel mehr eben. Ich habe ein bisschen angefangen rumzuspielen, rechnen. Wenn du ein Jahr lang in einem Jahr auf die Million kommen willst, dann musst du pro Minute, egal ob Tag oder Nacht, 365 Tage lang, musst du pro Minute zweimal einen Gedanken an Gott haben, dass du das Fläschchen füllst. Das ist jetzt schon ein bisschen krass. Auf 10 Jahre gerechnet sind es immer noch 11 Gedanken pro Stunde, Tag oder Nacht, wo du an Gott musst haben, dass du auf diesen kleinen Betrag kommst. Wir sehen Gott, was heisst, seine Gedanken sind noch mehr als der Sang, den es gibt auf dieser Welt. Und jetzt auf uns zu kommen. Es gibt Leute, die werden das Fläschchen da nicht füllen in ihrem ganzen Leben. Auch wenn sie seit jung sich entschieden haben, ihm nachzufolgen. Habt ihr das Gefühl, das ehrt Gott, wenn wir durch die ganze Woche unserem Alltag nachgehen, wenn wir unseren Ferien da nachgehen, dort so ein bisschen für uns schauen, wie es funktioniert, und kein Sangkörnchen in das Fläschchen reingehauen und Gedanken haben darin? Seine Gedanken sind so zahlreich und wir haben das Gefühl, ja, wir müssen da nicht gross mit ihm zusammen da schauen, wie das Leben funktioniert oder so. Es soll ein Beispiel sein, zum Überlegen, zum Prüfen, bin ich im Alltag, verbringe ich eigentlich Zeit mit Gott, denke ich eigentlich an ihn, in Situationen, die herausfordernd sind, in alltäglichen Situationen, beim Arbeiten, und was mache ich in der Freizeit? Fülle ich Zeit mit Olympiaden schauen, mit Fußball schauen, mit Filmen schauen, mit Büchern lesen, wie auch immer. Oder verbringe ich eigentlich Zeit, dass ich mehr herausfinden kann über den Gott, über sein Reich, wie es funktioniert. Mehr herausfinden kann, was eigentlich hier in der Bibel steht und was er meint zum Thema Gottesfurcht zum Beispiel. Und da muss ich ehrlich sein, ich verwünsche mich auch immer wieder, wenn ich plötzlich ist eine Stunde weg, weil du ihn etwas schaust. Und das geht so schnell. Aber ich merke auch, in meinem letzten halben Jahr habe ich wirklich sehr viel Zeit in der Bibel verbracht. Und ich anfange zu merken, wie es anfängt, das Leben zu verändern. Und wenn man anfängt, besser zu verstehen, wie sein Reich funktioniert, was sein Willen ist, dann wird es ganz klar eine Auswirkung haben auf unser Leben hier. Wir haben einen zweiten, sehr wichtigen Punkt zum Thema Gottesfurcht. Jesaja 66,2 sagt, im zweiten Teil vom Vers 2 heißt es, Gott sagt, ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Gott sagt, ich schaue den an, der demütig ist, der zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor seinem Wort. Demut ist ein mega wichtiges Element, wenn man das Thema Gottesfurcht anschaut. Wir sehen in der Bibel im 1. Mose 22, von 1 bis 10, die Geschichte von Abraham, wo er seinen Sohn soll ob Gott darbringen. Kurz zusammengefasst heisst es einfach so, und es geschah, Nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham, er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria, bring ihn dort zum Brandopfer dar auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Wir sehen hier einfach, Gott hat Verheißungen auf seinen Sohn gelegt, auf Isaak. Gott hat gesagt, aus dem mache ich ein grosses Volk. Und dann kommt einfach Gott genau gleich wieder und sagt: Okay, schau jetzt, der Sohn da, den ich Verheißung draufgegeben habe, nimm den und opfer ihn mir. Wir kennen die Geschichte alle. Oder die meisten wahrscheinlich. Es ist dann so, ein paar wichtige Fakten. Ich könnte jetzt eigentlich da mit dem Ding. Ja, jetzt kommt alles aufs Mal. Also. Was wir in dieser Geschichte sehen, ist ein fünffacher Gehorsam. Es heisst im Vers 3, nachdem er das hat bekommen, er ist am nächsten Morgen aufgestanden. Nicht noch ein halbes Jahr gewartet, nicht noch ein Jahr gewartet. Er ist am nächsten Morgen aufgestanden, hat Holz gespalten, hat seinen Sohn genommen, hat die Knechte mitgenommen und ist gegangen. 3 Tage lang. Und es heisst da nichts in diesen 3 Tagen, dass Gott wieder zu ihm geredet hat und ihm noch ein bisschen erklärt hat, warum er das jetzt machen soll und dass es eben dann eigentlich gar nicht passiert. Sondern er hat eigentlich nur gesagt bekommen: Gang und mach. Und das erste Gehorsam ist, er ist gegangen, und zwar direkt. Wie ich erwähnt habe, es waren Verheißungen auf diesem Sohn. Und er ist gegangen, obwohl es keinen Sinn macht. Die Verheißungen sind von Gott gekommen. Und genau die Herausforderung, wie es heisst, die Prüfung ist auch von Gott gekommen. Aber es hat ja gar keine. Das ist ja so gegensätzlich. Viele von uns würden sagen: Ja, der ist das sicher nicht jetzt zum Prüfen da. Dann muss ich das etwa nicht machen, weil Gott hat mir ja dann so gesagt und jetzt. Es heisst, nimm deinen Sohn, die einzige, die du lieb hast. Er war gehorsam, auch wenn es weh tut. Und das Dritte, er war gehorsam, auch wenn er für sich selber keinen Vorteil gesehen hat. Gott hat ihm dann nicht irgendetwas versprochen. Er hat ihm einfach gesagt: Gang und mach. Und nicht gesagt: Wenn du es gemacht hast, dann gebe ich dir Reichtum, dann gebe ich dir Wissen. Er hat es gemacht, auch wenn kein Vorteil für ihn sichtbar war. Und wir sehen, er ist gegangen, 3 Tage lang, hat nichts gehört von Gott. Er ist auf den Berg gegangen, hat den Altar angefangen, er hat nichts gehört von Gott. Er hat seinen Sohn genommen, hat ihn angefangen zusammenbringen, draufgelegt, er hat nichts gehört von Gott. Er hat das Messer genommen, und es heisst, er hat ausgeholt und dann hat Gott wieder geredet. Das heisst, der Engel des Herrn. Es ist immer schwierig, wenn man den Ausgang von Geschichten schon weiss, was in der Bibel heisst. Dann schaut man sich so schnell an. Aber wenn er sich wirklich mal dort hineinversetzt, er hat schon ausgeholt und ist überzeugt gewesen, und das mache ich jetzt, weil Gott mir es gesagt hat. Er hat es gemacht, er war gehorsam gewesen, bis zum Ende, bis zur Vollendung. Und dann hat er gesagt: Stopp. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Gott prüft uns im Gehorsam auch, ob wir eigentlich das machen, was er sagt. Ich erinnere mich zurück. Er schaut den an, der demütig ist, zerbrochenen Geist und der zittert vor seinem Wort. Das Zittern vor seinem Wort bedeutet genau das, das gehorsam sein. Lesen, was hier steht. Machst du es auch? Es setzt natürlich voraus, dass wir die Bibel hier schon nur anschauen als Gottes Wort, als Wahrheit, die sie sich auch selber darstellt. Es setzt voraus, dass wir daran glauben, wie es auch drinnen heisst, dass die Worte, die hier drinnen sind, zum Beispiel in Davids letzten Wort, lesen wir, wie er sagt, über seine Psalmen dort: Ich habe das Zeug aufgeschrieben, die Geist hat mir die Worte auf meine Zunge gelegt. Er sagt dort hier ganz klar, die Sachen, die er aufgeschrieben hat, Gottes Geist hat ihm die Sache auf seine Zunge gelegt. Wenn dir etwas auf der Zunge ist, das Sprichwort kennen wir doch so. Es geht nur noch darum, dass es quasi rauslässt, oder? Es ist schon, hast du nicht überlegt, du hast nicht im Herzen das Gefühl oder so gehabt, du hast auf der Zunge, dass es nur noch, so viel direkt ist das Wort hier, das wir haben. Kommen wir zurück zur Gottesfurcht. Erachtest du Gott überhaupt als heilig an? Verehrst du ihn mit deinem Leben? Schaust du sein Wort eigentlich als sein Wort an? Zitterst du vor seinem Wort? Weil was man sieht in den letzten 200 Jahren oder vor allem auch noch in letzter Zeit, immer mehr werden auch grundsätzliche Wahrheiten von diesem Buch rausgestrichen und echt, Fenster auf da, das ist jetzt eben nicht mehr aktuell. Das entspricht eben jetzt nicht mehr so der heutigen Zeit. Aber wenn du dich wieder daran erinnerst, was hier innen steht, wer ist der Herrscher vom Zeitgeist auf dieser Welt? Nach wem richten wir uns? Nach wem schiessen wir Zeug aus dieser Bibel raus? Und dort hier kommt die Demut ins Spiel. Zu wissen, ich erkenne nur bruchweise, stückweise auf dieser Welt. Und zu wissen, ja, wenn es an ein Thema herläuft, das schwierig ist, Erlebnis, das du erlebst, das schwierig ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für etwas ältere Leute sicher auch sehr herausfordernd ist, wenn man viel erlebt hat. Sei es im Geistlichen, einfach blöd gesagt, weltlich gesehen. Man ist geprägt worden. Aber dort immer wieder zu kommen und das Wort als höher achten, als heiliger achten, als sein Wort und sich unter das Wort zu demütigen, sein Leben nach dem ausrichten, das kostet etwas. Und ich möchte euch heute ermutigen in dem Sinne zum Thema Gottesfurcht. Wie wir am Anfang gesehen haben, es heisst der Anfang vor Weisheit. Die Weisheit ist nicht der Anfang. Es geht nicht darum, Wissen aufzubauen. Es heisst, Gottesfurcht ist der Anfang vor Weisheit. Wir sollten bestrebt sein, jede einzelne freie Minute, die wir eigentlich haben, das Wort hier zu studieren und mehr über ihn herauszufinden. Das führt zu Weisheit. Ihn als höher achten, das führt zu Weisheit. Zu Erkenntnis. Wenn wir mehr und mehr verstehen, wer er ist, wie sein Reich funktioniert, wie die geistliche Welt funktioniert, dass wir unterscheiden können, was jetzt gut und was nicht gut ist. Hey, so viele befinden sich in ihrer Blindheit und haben keine Ahnung, was in der geistlichen Welt passiert. Die wissen nicht, wir sehen hier das irgendwie auf dieser Welt. Alle, die wir hier sehen, wir hocken genauso jetzt hier in der geistlichen Welt. Und da sehen vielleicht die hocken vielleicht nackt da hier und wissen es nicht einmal. Schleppen jahrelang Verletzungen mit sich, weil sie sich auch nicht hergeben, sein Wort zu erforschen, um zu schauen, wie man eigentlich auch frei wird. Ich möchte euch ermutigen, seien wir doch bestrebt daran, als EGW, aber als jeder Einzelne, in diesem Thema Gottesfurcht vorwärts zu gehen. Weil wir sehen, zum Abschluss möchte ich sagen, Sprüche 16,6, ist auch schon vorgekommen vorher. Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Durch die Furcht. Hey, man kann Jesus lieben das Leben lang, so fest man will. Aber wenn keine Gottesfurcht um ist, wenn man nicht das richtige Verständnis bekommt, wer er ist, dann wirst du ständig in diesem Sumpf innen bewegen. Aber es heisst, die Furcht vor ihm, durch das weicht man vom Bösen. Es gibt noch x andere Verse. Und genauso zum Furcht vom Herr gibt es auch extrem viele Verheißungen, die sind. Aber wenn wir nicht reingehen und uns investieren in dem, dann entdecken wir die auch nicht. Dann ist der Vorhang einfach zu vor unseren Augen. Darum, irgendwie, und jeder Einzelne hier, in euren Hauskreis, ich möchte euch wirklich ans Herz legen. Gehen wir zusammen vorwärts im Thema Gottesfurcht und probieren wir mehr herauszufinden über das. Über Gott selber, über sein Reich. Man kann viel herausfinden über die Welt, was jetzt da läuft, dort läuft, dort läuft. Aber das, was Sieger bringt und was zu einem gesunden Wachstum führt in unserem Leben, das ist die Furcht vor dem Herrn. Durch das weichen wir vom Bösen. Und das soll doch das Ziel sein von allen hier. Dass wir nicht mehr unter dieser Macht vom Bösen sind, sondern können leben, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Und ich möchte etwas machen, und zwar, ich möchte herausfordern, die das Gefühl haben, ja, ich brauche ein falsches Verständnis oder vielleicht kein Verständnis oder bei mir ist Gottesfurcht nicht präsent in meinem Leben. Ich möchte die auffordern, aufzustehen, als Zeichen umzusetzen. So. Und mal, ich möchte mehr darüber erfahren und ich möchte mich auf die Reise begeben. Die sich dazu berufen fühlen oder was auf dem Herzen haben, möchte mich dazu auffordern. Und dann beten wir zusammen zum Abschluss. O Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Ich danke dir, bist du ein mächtiger Gott und ein heiliger Gott. Und du siehst genau die Leute, die jetzt hier stehen und ein Zeichen setzen und mal, ich möchte mehr und mich auf den Weg begeben. Herr, ich bitte dich darum, lass du ihnen den Geist vor Furcht vom Herrn teilhaben, dass sie dürfen wachsen in dem, dass sie dürfen in Demut vor dir kommen. Dass du ihnen die Augen öffnest, um dass sie die Wunder, die Schätze vom Gesetz dürfen erkennen, Herr. Und Jesus, ich danke dir, dass du dein heiliges Blut vergossen hast. Dass wir in die Beziehung zurückkommen zum Vater, dass wir dort dürfen Erkenntnis erlangen. Und dass du uns an die Hand nimmst. Amen.